Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur NBA hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, blicken zurück auf die letzte Nacht und auf die Rückkehr von Paul George zu den Pacers. Und das wurde am Ende für ihn dann auch zu einem Triumphzug bei den Indiana Pacers. Da gewann er nämlich mit der Oklahoma City Thunder. Dazu mehr und zu dem Rest der NBA-Nacht mehr jetzt mit Felix Amrain, dem Moderator von Triple Double, unserem NBA-Talk hier auf meinsportradio.de. Hallo Felix.
Hallo Malte.
195, das Ergebnis zugunsten von OKC bei den Indiana Pacers und Paul George, ich hatte es schon gesagt, der hatte keinen unwesentlichen Anteil daran.
Nein, ganz am Ende war er dann tatsächlich derjenige, der den Deckel drauf gemacht hat, hat die entscheidenden beiden Freiwürfe verwandelt und so dann letzten Endes das Ergebnis und den Sieg für die Oklahoma City Thunder besiegelt. Aber man muss auch sagen, dass die Partie alles in allem ein ziemlicher Krampf war und das nicht nur bei Paul George. Die Oklahoma City Thunder hatten große Probleme, sich irgendwie mal einen Vorsprung herauszuspielen. Das Spiel war letzten Endes so, dass die Führung immer wieder zwischen beiden Mannschaften hin und her wechselte. Erst so mit Mitte des dritten Viertels konnten sie dann ihre Führung behaupten, sie dann mit einem Run im vierten Viertel gegenüber Indiana ausbauen, sich so ein bisschen absetzen. Aber das war nach wie vor irgendwie immer so ein heißes Eisen und das lag vor allem daran, dass sowohl Paul George als auch Carmelo Anthony und vor allen Dingen Russell Westbrook richtig, richtig schlechte Nächte erwischten. Russell Westbrook zwar mit dem 9. Triple-Double dieser Saison, aber das ist sicherlich keins, dass er sich einrahmen wird. 17 Rebounds, alles gut, 12 Assists bei 5 Turnovern, auch noch okay, aber 10 Punkte bei 3 von 17 verwandelten Würfen, das ist überhaupt nicht das, was wir von ihm kennen. Und das zog sich eben bei den anderen beiden Stars genauso durch. Carmelo Anthony 4 von 14 nur getroffen, Paul George 3 von 14 getroffen, 2 von 7 Dreiern. Also da war wirklich vieles, vieles im Argen und sie können sich bei Steven Adams bedanken, dass es am Ende dennoch glimpflich ausging. Adams konnte unter dem Korb wüten, wie er wollte, 23 Punkte von ihm, 13 Rebounds, dazu noch Abe Ryans mit 14 Punkten und die Bank insgesamt auch relativ produktiv. Da kamen Punkte von allen, die ins Spiel kamen. Und es passte irgendwie so ein bisschen zu der Geschichte, die ja im Vorhinein schon ein Stück weit aufgebauscht wurde, nämlich eben der Rückkehr von Paul George zu den Indiana Pacers, der übrigens kein Dankesvideo bekam, was man, glaube ich, in Indiana auch sehr, sehr kritisch gesehen hätte. Denn auf der anderen Seite, da hatte Victor Oladipo zwar am Ende die meisten Punkte für die Indiana Pacers, aber das war keine dieser Leistungen, die wir in den letzten Wochen von ihm gesehen haben und die ihn ja dann zum Favoriten auf den Most Improved Player Award gemacht hat. Diese Nacht, da warf er und warf er und warf er, aber der Ball wollte irgendwie nicht so richtig durch die Reuse. 26 Wurfversuche gab es, 9 Stück waren am Ende nur erfolgreich, einer von 9 Dreiern. Das war nicht das, was man in den letzten Wochen von ihm gesehen hatte. Dazu 3 weitere Spieler bei den Indiana Pacers im zweistelligen Punktbereich aus der Starting Five, teilweise dann auch mit deutlich besseren Wurfquoten. 14 Punkte von Collison, 15 von Bogdanovic und 11 von Young. 10 Rebounds dazu noch von Teddy Young. Und am Ende war es eben der Tick zu wenig bei den Indiana Pacers. Vielleicht auch, weil die Freiwurfquote, ja, zwar gut war, aber eben einfach keine Freiwürfe entstanden. Die Pacers nur 6-mal an der Freiwurflinie. Die Oklahoma City Thunder ihrerseits 24-mal. Also, wie gesagt, alles in allem eine Partie, die ein bisschen ein Krampf war, was aber dann vielleicht eben auch zu der emotional aufgewühlten Lage passte, die die Rückkehr von Paul George verursacht hat.
Beim Duell der Clippers gegen die Magic, da standen zwei Teams auf dem Platz, die beide von Verletzungspech geprägt waren. Und so war es am Ende so, dass einer in die Bresche springen musste und die Ausfälle kompensieren musste. Und das taten die Clippers besser, denn Lou Williams, der schoss bzw. warf 31 Punkte, gewann für die Clippers mit 106 zu 95 gegen die Magic, obwohl das im ersten Viertel noch gar nicht so ausgesehen hatte. Da waren die Clippers mit 13 zu 24 irgendwie ein bisschen auf verlorenem Posten, drehten das Ganze dann aber im zweiten Viertel. Da zogen sie dann mit einem 32-16 gewonnenen Viertel wieder davon, lagen plötzlich vorne und das ließen sie sich am Ende dann auch nicht mehr entreißen. Die Punkte von Williams hatte ich schon genannt. Bei den Grizzlies gegen die Wizards, da sah es so aus, dass man im Vorfeld gedacht hatte, naja, mal gucken, vielleicht können die Wizards mal wieder stolpern. Die verlieren ja gerne mal gegen etwas schwächere Teams. So sah es bei den Grizzlies dann allerdings nur zwischenzeitlich aus, denn die Wizards, die lagen vorne nach den ersten beiden Vierteln, verloren dann das dritte Viertel mit 19 zu 28, büßten da viel ihrer Führung wieder ein, setzten sich am Ende dann aber mit 93 zu 87 durch und die Rückkehr von John Wall, die hat sich ausgezahlt, der war ja nach seiner Knieverletzung wieder mit dabei, konnte 13 Punkte erzielen, Bradley Beal, der machte 18 Punkte und so stand es am Ende 93 zu 87 für die Wizards gegen die Grizzlies. Und wir gucken auf die Nuggets zu Gast bei den Celtics. Die Celtics behaupten sich in einem Highscoring-Game mit 124 zu 118.
Ja, die Celtics mit 124 Punkten, so viele wie noch nie in dieser Saison. Und das hatte vielleicht dann auch mit der Rückkehr von Kyrie Irving zu tun. Wir erinnern uns, es war richtig, richtig peinlich, was die Boston Celtics im vorangegangenen Spiel gegen Chicago abgeliefert hatten. Da hatten sie nur 85 Punkte gemacht, am Ende des Spiels dann auch verloren. Und die hätten dieses Mal beileibe nicht gelangt, denn die Denver Nuggets, die waren mindestens genauso heiß wie die Boston Celtics. Die Celtics mussten auf Al Horford verzichten, aber wie gesagt, hatten eben Kyrie Irving zurückbekommen und der erlebte eine richtig, richtig starke Nacht. 4 von 9 Dreiern getroffen, 12 von 19 Würfen, 7 Assists verteilt, am Ende 33 Punkte. Er war derjenige, dem das Team folgte. Dazu dann aber eben auch noch 26 Punkte von Jaylen Brown, 15 von Jason Tatum, von Baynes kamen 17 Punkte und von der Bank, da hat Shane Larkin eine wirklich richtig gute Nacht hingelegt. Die wird er so schnell nicht vergessen. 6 von 6 Würfen getroffen, am Ende 14 Punkte und die Celtics hätten, glaube ich, die ganze Nacht noch weiter schießen können, ohne dass da irgendwie der Faden reißt. Fast 60% aus dem Feld getroffen. Das ist natürlich eine unfassbar hohe Quote. Auf der anderen Seite die Denver Nuggets, bei Gary Harris dann am Ende das Career High mit 36 Punkten. Dazu dann in der Starting Five auch eine sehr, sehr homogene Leistung. Murray mit 28, Plumlee mit 15, Chandler mit 14 Punkten. Von der Bank kam ein bisschen weniger, wenngleich man allerdings sagen muss, dass Kenneth Faried offensiv überhaupt keinen Einfluss hatte. Lediglich einen Punkt gesammelt, einen Freiwurf versenkt. Aber er machte 10 Rebounds für sein Team fest, 6 davon am offensiven Brett, insgesamt 20 Offensiv-Rebounds für die Denver Nuggets. Am Ende ging das Rebound-Duell ganz, ganz eindeutig an Denver und das eben in Abwesenheit von Al Horford, der da sicherlich die Kreise etwas hätte eindämmen können für die Boston Celtics. Und so blieb auch dieses Spiel immer wieder in einem engen Bereich. Die Boston Celtics konnten sich zwar so Mitte des zweiten Viertels mal ein bisschen absetzen, diesen Vorsprung dann auch mit in die zweite Halbzeit nehmen. Da machte dann aber Denver mit einem Run den Vorsprung zunichte. Es blieb eng. Die Boston Celtics führten zwar die komplette zweite Halbzeit über, aber sie hatten zu kämpfen, mussten sich immer wieder der Annäherung und der Aufholjagden der Denver Nuggets erwehren und hatten eben, wie gesagt, das Problem, dass sie reihenweise Second Chance Points, also eben Punkte nach Offensiv-Rebounds herschenkten und so sich das Leben selber so ein bisschen unnötig schwer machten. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, diese formidable Wurfquote von fast 60%. Bei den Nuggets waren es in Anführungsstrichen nur 50%, aber das war dann am Ende eben der Unterschied und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du da unter dem eigenen Korb quasi verprügelt wirst. So verlieren die Denver Nuggets in einem engen, aber durchaus auch spannenden Spiel, in dem sie einmal mehr auf Nikola Jokic verzichten mussten, der jetzt im 7. Spiel in Folge ja bereits nicht zum Einsatz kam, der natürlich dann neben den Denver Nuggets auch fehlt. Aber sie verlieren gegen eines der besten Teams der NBA und die Boston Celtics haben gezeigt, dass die Niederlage gegen die Chicago Bulls auf jeden Fall nur ein Ausrutscher war.
Und wir gucken auf weitere Spiele, auf die Trailblazers gegen die Heat zum Beispiel. In Miami fand statt, beide Teams mit einer Bilanz von 13-13 in diese Partie gegangen. Es war also ein enges Spiel, was dort zu erwarten war. Und so war es dann in der Realität dann auch tatsächlich, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Da hatten die Heat das erste Viertel gewonnen, die Trailblazers das zweite. Aber dann drehten die Trailblazers im dritten etwas mehr auf und machten im vierten dann alles klar. Das gewannen sie mit 32 zu 16, gewannen am Ende 102 zu 5. 95, behielten damit also die Oberhand und Damian Lillard, der drehte vor allen Dingen zum Schluss auf, machte insgesamt 18 Punkte und 7 davon in den letzten 3 Minuten und 16 Sekunden. Also der hatte einen wunderschönen Endspurt, den er dann zum Sieg für die Trailblazers ummünzen konnte. Bester Werfer auf Seiten der Trailblazers allerdings CJ McCollum mit 28 Punkten, bei der Heat Wayne Ellington mit 24 Punkten der auffälligste Mann. Und wir gucken auf das Duell der Jazz bei den Bulls. Die Bulls, wir hatten das ja eben schon gehört, das Duell gegen die Boston Celtics gewonnen und jetzt gewannen sie auch gegen die Utah Jazz mit 103 zu 100, setzten sie sich zu Hause durch, feierten den 7. Saisonsieg, Nikola Mirotic mit 29 Punkten und 9 Rebounds, der entscheidende Mann. Und der entscheidende Mann bei den Pelicans ist ja meistens DeMarcus Cousins, so auch in dieser Nacht beim 115-108 über die Bucks.
Ja, die New Orleans Pelicans und vor allen Dingen Alvin Gentry, der Head Coach, hätten sich sicherlich gewünscht, dass DeMarcus Cousins nicht beschließt, erst im vierten Viertel der entscheidende Mann zu werden. Denn bis dahin, das muss man ganz ehrlich sagen, hat er unterirdisch gespielt und konnte sich bei seinen Teamkollegen bedanken, dass das Spiel nicht längst entschieden war. DeMarcus Cousins gerade in der ersten Halbzeit, in den ersten drei Vierteln immer wieder Turnover produziert. Und das sieht man dann am Ende eben auch. 26 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists, liest sich erstmal gut, aber eben auch 9 Turnover. Und so war es in einer engen Partie, in der es wirklich reihenweise Führungswechsel gab. 17 Stück waren es am Ende. Vor allen Dingen die Teamkollegen, die die New Orleans Pelicans über Wasser hielten. Allen voran natürlich auch Anthony Davis. 25 Punkte von ihm, 10 Rebounds dann am Ende. Jrue Holiday, ein bisschen kühler als in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen. Da hat er ja wirklich unfassbare Zahlen aufgelegt. Dieses Mal waren es 16 Punkte, 8 Assists. Dazu dann von Etwan Moore, der 8 von 11 Würfen traf, 21 Punkte. Und Darius Miller in den entscheidenden Momenten auch da traf 3 von 5 Dreier, 9 Punkte von ihm von der Bank. Also diejenigen waren es, die die Pelicans erstmal bis ins dritte Viertel oder bis ins vierte Viertel hineingetragen haben. Und da übernahm dann DeMarcus Cousins, der das Spiel wirklich an sich riss und letzten Endes dann auch die Zuschauer begeistern konnte. Die Pelicans hatten, wie gesagt, große Mühe mit den Bucks. Und das, obwohl sie ja letzten Endes 10% mehr trafen aus dem Feld. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Giannis Antetokounmpo lange Zeit nicht in den Griff bekamen, weil die Bucks von Jason Kidd einen guten Plan mitbekommen haben, wie sie eben das Mismatch für Antetokounmpo erzeugen konnten. Am Ende 32 Punkte, 9 Rebounds. Für ihn dazu noch 5 Steals, 4 Assists. Also mal wieder das komplette Paket vom Greek Freak. Und der hatte dann aber eben im vierten Viertel nichts mehr entgegenzusetzen, weil die New Orleans Pelicans an den richtigen Schrauben gedreht haben. Sie hatten dann die Switches unterbunden, hatten damit dann den Größenvorteil, den Antetokounmpo gegen die kleineren Spieler der Pelicans dann für sich nutzen konnte, unterbunden oder unterbinden können. Und so blieb dann tatsächlich Antetokounmpo bei nur 2 Punkten, bei einem Field Goal im vierten Viertel, weil er dann eben direkt gegen Anthony Davis spielen musste und der das mit seiner Länge unfassbar gut gemacht hat. Warum konnte das Spiel am Ende nicht zugunsten der Bucks ausgehen? Ja, weil eben Antetokounmpo so ein bisschen das Problem hatte, dass er keine Unterstützung in dem Sinne bekam. Chris Middleton zwar 10 Assists verteilt bei nur einem Turnover, was natürlich hervorragend ist, aber eben nur 5 von 19 Würfen getroffen. Eric Bledsoe auch nur 5 von 14 Würfen getroffen. Malcolm Brogdon von der Bank, oftmals ja jemand, der so ein bisschen Power dann bringt, 5 von 12 Würfen getroffen. Und so war dann letzten Endes einfach das Problem da, dass die zweite Scoring-Option bei den Milwaukee Bucks fehlte. Und letzten Endes, ja, die New Orleans Pelicans, diese eben hatten, ich hatte es aufgezählt, Moore, Cousins, Davis, Holiday. Sie hatten eben das komplette Spektrum, das sie da anbieten konnten. Dazu wollte der Dreier bei den Bucks nicht fallen, 27 genommene Würfe und damit 2 mehr von Downtown als die Pelicans, aber eben nur 8 verwandelt und damit lediglich eine Quote von knapp 30%. Die Pelicans, die trafen nicht nur 56% aus dem Feld insgesamt, sondern 52% eben auch von Downtown und hätten dieses Spiel viel, viel eher nach Hause bringen können, wenn sie ihren Ball einfach mal in den eigenen Reihen gehalten hätten. 21 Turnover haben sie da produziert, 9 Stück nur die Milwaukee Bucks. Ich hatte es angesprochen, gerade DeMarcus Cousins mit 9 Turnovern hat seinem Team da lange, lange Zeit keinen Gefallen getan. Aber das sind natürlich Schrauben, an denen Alvin Gentry drehen kann. Das sind ja Justierungen, die man im Laufe der Saison noch machen kann. Und wenn du die Spiele trotzdem gewinnst, dann ist ja am Ende alles gut. Und dann wird DeMarcus Cousins auch darüber hinwegsehen können, dass er heute Nacht vielleicht ein bisschen zu lockeres Händchen hatte.
Die Toronto Raptors sind bestens unterwegs. 7 der letzten 8 Spiele gewonnen. 18-8 jetzt ihre Bilanz nach dem 115-109 Sieg über die Suns und damit den zweitbesten Start ihrer Teamgeschichte egalisiert. Dem Startrekord nach 26 Spieltagen, das muss man noch dazu sagen. Und in diesem Match gegen die Suns, da war es DeMar DeRozan. 37 Punkte hat er gemacht, damit erheblichen Anteil vorne gehabt, aber auch hinten, denn er hatte TJ Warren in einer spielentscheidenden Szene zum Wurf gezwungen, aber zu einem Wurf aus unmöglicher Lage, von daher auch defensiv. Eine starke Leistung von DeMar DeRozan. 37 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, sein Beitrag zum 115-109 der Raptors über die Suns. Und bei den Rockets, die zum Abschluss unserer NBA-Nacht-Rückblick-Sendung mit 108-96 gegen die Hornets gewann, da war es Chris Paul, dessen Serie mit den Rockets sowieso schon fast unheimlich ist.
Ja, es ist nicht nur so, dass die Serie von Chris Paul unheimlich ist. Es ist mittlerweile auch die Houston Rockets, die insgesamt unheimlich sind. 11 Siege in Folge, mit Chris Paul noch kein einziges Mal verloren. Also vielleicht sollten sie ihn einfach benchen bis zu den Playoffs und dann wiederbringen. Aber ich glaube, davon halten sie relativ wenig. Heute Nacht war Chris Paul tatsächlich der auffälligste Spieler bei den Rockets. 31 Punkte, 11 Assists, 7 Rebounds. Also ja, so ein bisschen Richtung Triple-Double geschielt, aber am Ende hat es dafür nicht gelangt. James Harden konnte sich dezent zurückhalten, 21 Punkte, 8 Assists von ihm, hatte dann auch nur 31 Minuten gespielt. Und das Ergebnis 108-96, das täuscht ein bisschen darüber hinweg, wie klar diese Angelegenheit war. Die Houston Rockets führten schon im zweiten Viertel, ja, da waren noch nicht mal ganz irgendwie 15 Minuten gespielt, mit 25 Punkten ließen dann die Lücke wieder ein bisschen zugehen. Charlotte kam ein Stückchen ran, aber eigentlich war dieses Ergebnis zu keiner Zeit in Gefahr. Sie hatten, nachdem Charlotte sich nochmal so ein bisschen rangearbeitet hatte, zum Beginn des vierten Viertels einfach nochmal den Run hingelegt, haben dann die Sache letzten Endes klar gemacht und es war ein Klassenunterschied, das muss man einfach so sagen. Klassenunterschied, was zwar aus einer Sicht auch für die Charlotte Hornets in positiver Hinsicht unter dem Korb, denn da konnte Dwight Howard ja so ein bisschen machen, was er wollte, hatte am Ende 26 Punkte, 18 Rebounds, wenngleich er nur 9 von 20 Würfen traf, aber eben Hacker Howard, keine Strategie mehr, ist 8-mal traf er von der Freiwurflinie bei 11 Versuchen. Das war dann eben aber auch das einzig Positive. Der Backcourt, Nikola Batum, Kemba Walker, oft gelobt, in dieser Nacht kein Faktor, 13 Punkte von Walker für aus 15 Versuchen, aber Batum nur 9 Punkte für sein Team beigesteuert. Kilchrist noch ein kleiner Lichtblick, 18 Punkte von ihm, 11 Rebounds. Aber ich hatte es angesprochen, die Rockets, die konnten schalten und walten, wie sie wollten. 52 Punkte, wie gesagt, aus dem Point Guard Duo Paul Harden. Dazu noch 13 Punkte von Ariza und von Gordon. Von der Bank kommt ebenfalls noch 17. Unfassbare Zahl übrigens auch von Nene. Der hatte in 18 Minuten, in denen er von der Bank kam, ein Plus-Minus-Rating von plus 32. Und es zeigte einmal mehr, wie deutlich anders die Spielanlage der Houston Rockets, selbst in Zeiten, in denen viele Dreier geworfen ist, verglichen mit anderen Teams ist. Die Houston Rockets nahmen 45 Dreier in diesem Spiel. Damit war mehr als jeder zweite Wurf ein Dreipunktversuch. Am Ende ging nur 17 rein. Und bei den Hornets, da war es so, dass gerade mal jeder vierte Wurf von Downtown kam und dann obendrein auch nur jeder Fünfte, nicht mal ganz jeder Fünfte reinging. 4 Stück haben sie insgesamt nur verwandelt. Malik Monk hat davon auch noch 2 gemacht. Da kannst du dann am Ende eben auch nicht mehr gegen Houston gewinnen. Da kannst du werfen, was das Zeug hält. Wenn die von Downtown treffen, wie sie wollen, und das hat heute Nacht insbesondere dann eben auch Chris Paul, der 5 von 9 Dreiern versenkt hat, dann ist da kein Kraut gegen gewachsen. Und die Houston Rockets, die zeigen immer mehr, dass es zwar gewagt war, Chris Paul und James Harden zusammen in ein Team zu stellen, aber dass es sich scheinbar auszahlt.
Also, und ob es sich weiter auszahlt, das werden wir natürlich verfolgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, unserer täglichen NBA-Dosis, die wir euch dann verabreichen, oder bei Triple Double, unserem wöchentlichen NBA-Talk. Auch da dann vertiefend nochmal die Themen der Woche aufgearbeitet von Felix Amrain und seinen Gästen. Und natürlich morgen dann mehr NBA hier bei uns. Und am Freitag, da gibt's wieder Live-Sport. 20 Uhr, 15.12. Intellectual Fight Club Nummer 9 Urban Amateur Chess Boxing aus Berlin. Da sind wir wieder dabei beim Schachboxen. Und ihr doch hoffentlich auch. Und am besten mit unserer mobilen App, ganz bequem für iOS und Android in den entsprechenden Stores zu beziehen. Und das Ganze sogar kostenlos.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.